Herzlich willkommen zum Podcast Pop Goes Church. Wir sind
Hartmut Naumann, ich leite das Popularmusikzentrum in Hannover.
Und Stefan Reinke, Kantor im Zentrum für Popularmusik in Itzehoe.
Ja, und wir unterhalten uns in unserem Podcast über neue Lieder und die Entwicklung von Popularmusik in der Kirche.
Und jetzt geht's los.
Hallo Stefan und auch ein herzliches Hallo an unsere Hörer.
Hallo Hartmut, ich freue mich.
Ja, und wir wollen uns ja heute mal über das Phänomen Taizé unterhalten. Und bevor wir da einsteigen, hören wir vielleicht erstmal in einen typischen Taizé-Song hinein, damit wir so ein bisschen in den Sound hineingenommen werden. Ja, dieses Lied gehört bestimmt zu den bekanntesten Songs, die aus Taizé kommen und die auch gerne gesungen werden überall. Ja, Stefan, du hast dich doch mal ein bisschen genauer mit Taizé beschäftigt. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen erzählen, was ist das eigentlich? Was machen die da? Wo ist das? Ja, spannendes Thema.
Ja, Taizé ist, hast du schon gesagt, vor allem erstmal ein Phänomen, könnte man sagen. Und ein Phänomen, das jetzt aufs erste Hören ja mit Pop in der Kirche gar nicht so viel zu tun hat, aber das sich entwickelt hat und das entstanden ist zu der Zeit, als auch Pop in der Kirche populär wurde, kann man sagen, oder in Gebrauch kam. Taizé selbst ist ein kleines Dörfchen in Frankreich, in Burgund, hat knapp 200 Einwohner oder so, also ist wirklich winzig klein und ist die Heimstätte einer Kommunität, die sich dort gegründet hat und in der Musik eine relativ große Rolle spielt in deren Spiritualität. Und wiederum die Wurzeln dieser Kommunität liegen weit zurück, die liegen in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, als ein Schweizer Theologiestudent Roger Schütz, oder Schütz spricht man ihn vielleicht auch aus, weiß ich gar nicht so ganz genau, dort zunächst mal eine Anlaufstätte oder eine Fluchtstätte für im Krieg geflüchtete jüdische Mitbürger gegründet hat und dort mit seiner Schwester so eine, ja, ein Asyl, könnte man sagen, entwickelt hat. Und das hat sich dann ausgebaut nach dem Zweiten Weltkrieg eben tatsächlich zu so einer Kommunität. Kommunität, was ist das eigentlich? Also so eine auf Zusammenleben ausgerichtete, quasi klösterliche Gemeinschaft von, im Falle von Taizé, Männern, die dort ein spirituelles Leben führen und gleichzeitig karitativ tätig sind. Also dieser Aspekt spielt da in Taizé eine relativ wichtige Rolle.
Und die sind ja gar nicht konfessionell einseitig gebunden, sondern das ist ja, glaube ich, eine ökumenische Kommunität, oder?
Genau, die ist per se ökumenisch, ist also von einem Protestanten gegründet worden, der aber von Anfang an, von seiner Jugend an, kann man sagen, eine gewisse Begeisterung irgendwie für katholische Aspekte hatte oder für das, was er katholisch fand. Und das ist so aus seinen Selbstbeschreibungen eher so das Mystische, das Einfache, das auf Kontemplation ausgelegte, das Dämmerige, also alles das, was so dieser Schweizer Protestantismus in so einer sehr aufgeklärten, nüchternen Form ihm irgendwie nicht geboten hat. Und das fand er als Kind besonders spannend und kam dann eben auch mit diesem klösterlichen Lebensform in Kontakt und hat gesagt, das wäre doch ein Lebensentwurf, den man irgendwie gestalten könnte und der aber offen sein soll für Menschen aller Konfessionen.
War er denn selbst irgendwie Musiker oder was hat das mit der Musik zu tun eigentlich?
Ja, wie es dazu gekommen ist, das ist, glaube ich, einfach, dass es dann so ein bisschen passiert, dass man dann gesagt hat, so in so einem klösterlichen Kontext spielt natürlich gemeinsames Gebet immer auch eine wichtige Rolle. Und da hat man dann gesagt, da brauchen wir dann auch Musik. Und da ist dann schnell so eine ganz eigene Form von Musik entstanden, die man dort gesungen hat. Und das habe ich nirgends gefunden, so im eigentlichen Sinne. Aber ich denke, es hängt damit zusammen, dass man sagte, wir wollen diesen offenen ökumenischen Charakter auch durch eine neue Form von Musik irgendwie unterstreichen, indem wir jetzt nicht auf die vorhandene Musik einer Konfession zurückgreifen, sondern uns irgendwie was Neues basteln.
Ja, und das sollte wahrscheinlich auch sehr einfach nachvollziehbar sein. Er arbeitet ja mit vielen Wiederholungen, mit sehr einfach nachvollziehbaren Melodien und so. Das ist wahrscheinlich irgendwie das auch das Markenzeichen, ne, dieser musikalischen Taizé-Bewegung.
Genau, es lebt im Grunde von Wiederholung auch, ne, von Wiederholbarkeit und von so einem sich in, also es hat ja was Mantraartiges, könnte man fast sagen. Mhm. Ne? Also man singt einfach in sehr vielen Formen diese Gesänge, die ja oft mehrstimmig sind. Das sind ja in vielen Fällen Kanons oder auch mehrstimmige Strukturen, also oft auch vierstimmige Formen, die dann gesungen werden können, wo sich Leute auch reinfinden können. Mhm. Und auch relativ leicht reinfinden können. Denn das ist dann der wichtige Schritt gewesen, der sich dann vollzogen hat. Also dieses Vorbild von Taizé hat irgendwann so stark gewirkt, dass unglaublich viele Menschen nach Taizé gepilgert sind und dort mitgearbeitet haben oder auf Zeit dort waren. Also auf Zeit heißt auch oft nur für 1, 2, 3, 4 Wochen. Und dort Anteil hatten an eben den Andachten und den Gebeten, die dort stattgefunden sind. Und damit die sich leicht einfädeln können, hat man diese relativ einfachen musikalischen Strukturen geschaffen, die auch zur Improvisation irgendwie noch anregen. Da gibt's ja dann oft dazu komponierte Oberstimmen, die dazu musiziert werden können. Und das ist schon eine spannende Sache. Und daher kommt, glaube ich, auch dieser für uns Protestanten ja vielleicht etwas katholischen Anführungszeichen anmutende Duktus, dass das am Anfang erstmal alles Latein gewesen ist. Mhm. Also, dass man auf so eine Art Universalsprache zugreift, die von niemandem die Muttersprache ist, also die für alle gleich fremd irgendwie ist auf eine Art. Ich glaube aber, das hat auch einen Reiz ausgemacht dann wiederum, dass das irgendwie ja schon so ein bisschen mystisch speziell irgendwie ist für eine Gruppe von Menschen, also vor allem junge Menschen, die dahin gegangen sind, die mit Latein sonst eigentlich sicherlich nichts am Hut gehabt haben, ne? Und die ganz andere Musik gehört haben als jetzt vierstimmige lateinische Achttaktstrukturen. Das ist ja schon bisschen aus der Welt rausgefallen eigentlich.
Ja, phänomenal ist doch auch, dass das bei Jugendlichen besonders gut ankam. Du kannst mir ja gerne widersprechen, aber ist denn Taizé nicht vielleicht auch so eine Art Jugendbewegung? Also ich habe selber mit Taizé erstmalig Kontakt bekommen, als Jugendlicher tatsächlich, 1980 in Dresden, in der Dresdner Kreuzkirche, ja. Roger Schütz war dort und ja, wurde von uns allen irgendwie total verehrt. Es waren tausende junger Leute in dieser Kirche und haben Taizé-Lieder gesungen, Kerzen waren an und so weiter. Also es war schon ein sehr beeindruckendes, auch für mich als Jugendlicher und für meine ganze Community, eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Und ich habe so den Eindruck gehabt, dass besonders bei Jugendlichen auch diese Art von meditativer Musik und ein bisschen dieses Mystische, was du auch angesprochen hast, ganz besonders gut ankam und ankommt vielleicht sogar.
Ja, das würde ich unterstreichen. Das ist wahrscheinlich auch so ein Ausflug aus der Gegenwart und aber auch der Wille, da irgendwie was zu verändern. Also das ist, glaube ich, schon eine starke Verknüpfung. Das ist eben ja keine musikalische Bewegung im eigentlichen Sinne, sondern schon eine spirituelle, die damit verknüpft ist. Mhm. Und es gibt so ein Zitat irgendwie aus einer Schrift von Taizé, möchte ich einmal kurz vorlesen, warum es Taizé eigentlich gibt. Und dort heißt es, um Christi und des Evangeliums willen sind wir hier. Christus hat uns in gewissem Sinne dazu berufen, das Bild einer versöhnten Kirche darzustellen. Das ist der Kern unserer Berufung. Wir wollen dem verwundeten Christus in der einzigartigen Gemeinschaft seines Lebens nachfolgen, den Christus der Gemeinschaft ist, nicht im Stich lassen. Also ist wahrscheinlich auch eine Antwort auf eine sich ja zunehmend individualisierende Gesellschaft, die wir dann ja in den 60er, 70er Jahren haben. Und das ist ja auch die große Zeit, wo die großen ersten, wirklich großen Treffen von Taizé stattgefunden haben. In Taizé selbst und dann ja auch in anderen Städten. Die haben ja dann auch in anderen Städten angefangen, Jugendtreffen zu organisieren und sich dort, ja, im Grunde Gottesdienst zu feiern, muss man ja sagen. Das sind ja eigentlich wirklich gottesdienstliche Veranstaltungen, die dort stattfinden.
Ist es denn so, dass es bis heute immer noch regelmäßig solche großen Treffen in Taizé, in diesem kleinen Dorf da gibt? Oder wie ist da die aktuelle Situation eigentlich?
Ja, das gibt's immer noch. Ich glaube, der ganz große Boom ist vielleicht vorbei, aber es gibt immer noch da regelmäßig Treffen. Und es gibt ja noch in vielen, vielen Orten selbst auch diese Treffen. Ne? Also es gibt immer einmal im Jahr so große Treffen in mehreren großen Ländern auch irgendwie. Und dort treffen die sich und das findet bis heute statt. Mhm. Und sind schon noch große Veranstaltungen. Nicht mehr ganz so groß, wie sie mal waren. Das ist sicherlich, hängt mit der gesamten Entwicklung ja von Kirchlichkeit zusammen, wobei das natürlich gar keine kirchliche Struktur ist, sondern eigentlich eine Nebenstruktur, aber es ist ein bisschen wie mit dem Kirchentag, der war ja auch schon mal größer, als er heute ist.
Ja, ich habe auch gelesen, dass diese Kommunität sich auch sehr um Flüchtlinge kümmert, also sich sehr auch sozial engagiert. Das kommt sicherlich auch ein bisschen aus der Geschichte mit dem Roger Schütz, der schon in der Nachkriegszeit ja so sich sehr engagiert hat. Aber das tragen die sozusagen immer weiter fort. Das finde ich total interessant, dass sie da an der Stelle auch engagiert sind und auch diese Message irgendwie auch weitergeben, ne?
Ja, genau. Und es gibt einen ziemlich bekannten Tessé-Gesang ja auch, Ubi Caritas et Amor, ne, wo die Liebe und die Barmherzigkeit wohnt. Das ist, glaube ich, so eine Art Grundmotto dieser Bewegung. Und wenn sie sich treffen, dann ist das eben immer mehr als das ist also kein Chortreffen oder so, das da stattfindet und kein musikalisches Treffen, sondern es ist schon ein gesellschaftlich-spirituelles Ereignis, bei dem dann Musik genutzt wird natürlich, um diese Spiritualität zu unterstreichen.
Ja. Und es gibt auch in Deutschland ja zahlreiche Gemeinden, die auch Tessé-Gottesdienste veranstalten, die Tessé-Treffen, Tessé-Andachten und sowas feiern. Der Kirchentag ist auch immer, da gibt es immer mehrere Veranstaltungen auch zum Thema Tessé. Und jetzt auch beim letzten Kirchentag in Hannover gab es in einer großen Messehalle, ja, Messehalle 2 in Hannover, die hat 15.000 Quadratmeter. Da wurde die Nacht der Lichter gefeiert. War voll die Kirche mit Tessé-Gesängen und einer Tessé-Andacht. Also es ist nach wie vor ein großes, es stößt auf die große Resonanz, diese Art und Weise des Andachtfeierns, auch bei uns.
Es entstehen auch nach wie vor neue Gesänge von Tessé, also die wir alle kennen irgendwie. Es gibt ja ein paar, die haben es auch ins Gesangbuch geschafft und so. Das sind die ganz großen Klassiker. Die gehen alle zurück auf einen Komponisten, auf einen festen Komponisten, Jacques Berthier, französischer Komponist, Schüler von Olivier Messiaen unter anderem. Erkennt man jetzt an den Gesängen nicht so ganz, aber vielleicht an der Spiritualität. So, Messiaen ist ja auch ein recht spirituell katholischer Mensch gewesen. Und der hat diesen typischen Tessé-Stil geprägt, kann man sagen. Ne? Eine relativ einfache Harmonik mit klaren Akkorden, vierstimmige Strukturen, achttaktige Perioden oder so, die dann ein großes Maß von Eingängigkeit gehabt haben. Und fast alle der sehr bekannten Tessé-Sachen stammen von ihm. Der ist dann Anfang der 2000er Jahre, wenn ich mich nicht irre, gestorben. Und danach hörte das auf, dieses Prinzip des Hauskomponisten in Tessé. Es gibt jetzt nicht mehr den neuen Jacques Berthier, sondern jetzt entstehen die Gesänge dort vor Ort. Also die Menschen, die dort wirken, schreiben diese Stücke selbst. Vielleicht ist jetzt eine Vermutung, aber so, weil der Stil jetzt so klar geprägt ist, dass man ihn wahrscheinlich auch einigermaßen leicht nachahmen kann und neue Sachen entstehen können. Und die werden regelmäßig veröffentlicht auch. Es gibt so alle paar Jahre so eine Neuausgabe eines Liederbuches. Die Gesänge aus Tessé heißt das. Und da sind die Sachen, die dort noch so in Gebrauch sind und aktuell gesungen werden, miteinander untergebracht. Und das sind relativ viele Gesänge insgesamt drin. Ich schlage mal das Aktuelle auf. Das sind 173 Nummern. Relativ unterschiedliche Stücke. Das sind ja immer so biblische Texte auf der einen Weise oder biblisch inspirierte Texte oder liturgische Texte, die drin vorkommen. So findet man dann also zum Beispiel von Nummer 79 bis Nummer 90 verschiedene Kyries. Und die heißen mit Nummern. Ne? Ist Kyrie 1 und Kyrie 5 und Kyrie 6. Kyrie 2, 3 und 4 ist in diesem Gesangbuch nicht mehr drin. Hat sich offenbar ein bisschen abgesungen oder ist nicht mehr dabei, aus welchen Gründen auch immer. Und die werden dort gesungen. Und ein Charakteristikum, das ist ja sehr typisch für Tessé insgesamt, dass es in sehr vielen unterschiedlichen Sprachen mittlerweile stattfindet. Es gibt zwar immer noch diese lateinischen und oder griechischen Gesänge, aber eben sehr viel übersetzt auch in Nationalsprachen. Und das sind mittlerweile wirklich jetzt sehr viele auch in diesem Gesangbuch drin. Oder in diesem Liederheft, muss man es vielleicht sagen. Ne? Arabische Sprachen, Bengali, Castellano, Tschechisch, Deutsch, Dänisch, Estnisch, Englisch ganz viel, Französisch natürlich viel, Hebräisch und so weiter, ne? Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Norwegisch, also alles im Grunde kann man sagen, was so an Sprachen existiert oder wo Menschen Zugänge haben. Und da gibt es dann für die verschiedenen Gesänge verschiedene Sprachfassungen, die auch drunter stehen.
Ja, und das ist dann so, dass es da jeweils ein lateinisches Original gibt und die anderen Sprachen jeweils drunter stehen, quasi als Übersetzungen der einzelnen Strophen, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich denke, es gibt, die Ursprungsformen sind, glaube ich, mittlerweile fast immer entweder Französisch, Englisch oder Latein eben auch noch, und dann kommen die anderen Sprachen dazu, werden dann auch in Auftrag gegeben, sind dann auch die offiziellen Sprachversionen, die es gibt. Die sind einigermaßen strikt, glaube ich, sozusagen mit was so gemacht werden darf. Die schauen schon so ein bisschen auf ihre Rechte.
Ja, das kann ich bestätigen. Also was die Striktheit angeht, da habe ich auch so meine eigene Erfahrung tatsächlich mit TC gemacht. Ich habe vor einigen Jahren mal ein Liederbuch rausgegeben, zusammengestellt und rausgegeben, bei Life is in Your Hands, beim Strube Verlag. Und wir wollten gerne auch das Lied Oh Lord, Hear My Prayer. Das ist in dem Falle kein lateinisches, sondern ein englisches Lied, was aus TC stammt, ein tolles Lied. Wollten wir gerne abdrucken, und TC hat sich aber geweigert, uns die Rechte dafür zu geben. Mhm. Also das ist leider nicht in das Liederbuch aufgenommen worden. Das ist, fand ich sehr schade, aber es gab auch keine Begründung. Es gab einfach nur ein No. Machen wir nicht. Aber wir können ja vielleicht mal ganz kurz reinhören in dieses wunderbare Lied Oh Lord, Hear My Prayer. Das ist eine Aufnahme von einem kanadischen Chor aus dem Jahr 2021. Ja, ganz anders und doch auch sehr intensiv klingt es in der folgenden Aufnahme. Ich habe dieses Lied nämlich mal mit nach Indien genommen. Ich habe eine Zeit lang mal in Indien gelebt und dort auch Musik gemacht mit jungen Leuten, viel im Bundesstaat Orissa. Und da haben wir auch dieses Lied gesungen, und da ist es auch in eine Regionalsprache übersetzt worden, nämlich in Oriya. Und Oriya ist eine Regionalsprache in diesem Bundesstaat. Und ja, da klingt es dann so: Murobo Suno, Murobo Suno, Mudake, Murobo Suno und so weiter. Und hier hört ihr einen kleinen Mitschnitt von der Aufführung bei einem Gottesdienst. Also man hört sicherlich die Intensität und Überzeugungskraft, mit der die lieben Menschen das da in ihrer Sprache gesungen haben.
Ja, interessant wäre jetzt ja nochmal, wenn wir nochmal schauen, was macht das eigentlich so speziell? Es ist ja musikalisch irgendwie gar nichts Besonderes, könnte man jetzt so denken. Das ist weder besonders kunstfertig noch jetzt super einprägsam im Sinne von, dass jetzt jeder TC-Gesang ja die perfekte Hookline wäre oder so. Es ist aber trotzdem offensichtlich ein Phänomen, das auf einen sehr fruchtbaren Boden gefallen ist. Und das, ich glaube, es könnte daran liegen, dass es eben so sehr anders ist als alles, was so sonst im Kontext evangelischer Kirche gesungen werde. Wenn wir da als Normalfall den Choral haben, mit sehr viel Text, der sich immer in jeder Strophe neu dazu setzt, wo man immer auch nachdenken muss über Texte, damit man sie versteht und eigentlich, ja, etwas böse gesagt, vielleicht nie so richtig in so ein innerliches Singen kommt, weil man immer damit beschäftigt ist, neue Texte wieder zu verarbeiten und zu produzieren, ist das ja der totale Gegenentwurf im Grunde. Ne? Man hat ein sehr kurzes Textelement, das wiederholt man, und da ist man drin und man kommt in so einen Meditativaspekt rein, den man sicherlich auch mit anderen Melodien hätte erreichen können, aber irgendwie war Tizé wahrscheinlich zu der Zeit einfach da, glaube ich. Also es war einfach, die haben es einfach gemacht so, ne? Was irgendwie heute ja auch wieder andere machen. Ne? Also wir haben ja auch schon mal über Worship am Rande gesprochen, da ist ja tendenziell eine ähnliche Struktur. Ne? Es gibt wenig Text auf der Art und der wird oft wiederholt und trifft offensichtlich in diesem sich in die Musik versenken Aspekt ein Bedürfnis.
Auf jeden Fall. Also die Wiederholung, die permanente Wiederholung, ohne dass man jetzt gleich abzählt, ja, jetzt nochmal einen Refrain und dann gibt es dann schon wieder eine Strophe und so weiter. Also man muss gar nicht, wenn man ein solches Lied mitsingt, in eine Struktur reindenken, sondern man kann mitgenommen werden. Und im günstigsten Fall ist es ja so, dass man in so einer Veranstaltung meinetwegen sitzt und ja, dass dieses Mitsingen eigentlich automatisch passiert, dass man vielleicht dann in irgendeinem Punkt bei sich selber feststellt, oh, ich singe ja gerade mit und das brauche ich. Ich brauchte gar nicht angeleitet zu werden und ich brauche mich auch gar nicht darauf zu konzentrieren, wie diese Struktur dieses Liedes ist oder wie die Melodie geht oder wann irgendwas kommt, welcher Teil kommt oder so, sondern ich bin einfach Teil dieses Gesangs, dieses Miteinanders. Das ist, glaube ich, die ganz große Chance bei solchen Liedern. Und das hat natürlich sofort was Meditatives, in sich Gekehrtes, aber dabei auch sehr Gemeinschaftserlebendes.
Ja.
Und diese Art von Wiederholung, von sich vielleicht sogar steigernder Wiederholung, das ist ja eigentlich ein Grundprinzip auch in der Popularmusik. Von daher denke ich auch wirklich, wir hatten das neulich schon mal kurz am Rande besprochen. Das ist wirklich, auch wenn es hört sich jetzt nicht nach Groove an oder nach Pop oder Jazz im eigentlichen Sinne, aber diese Wiederholung, die finden wir doch als ein Grundprinzip in der Popularmusik ganz häufig vor. Gerne mal sich auch steigernd, das kann bis zur Ekstase gehen oder bis zu einer meditativen in sich Verkehrung. Das wird im Grunde durch diese permanente Wiederholung auch ausgelöst. Und das ist wahrscheinlich das Besondere an diesen Stücken.
Ja, und die findet sich musikalisch, das hatten wir neulich tatsächlich ja schon kurz, findet sich auch in musikalischen Phänomenen der 70er Jahre sehr stark, als Tizé dann eben auch sehr groß wurde. Das ist, das finde ich schon interessant. Ne? Also die Disco-Musik und dann so, ne, die ja im Grunde Repetition ist. Und dann gibt es in der Popmusik hin und wieder ja tatsächlich auch diese kleinen Ausflüge so in so pseudo-gregorianische Geschichten, die irgendwie so mit drin steckt, also so eine Art von bisschen Entrücktheit darzustellen, indem man lateinischen Text benutzt, ne, oder irgendwie vermeintlich gregorianische Choräle irgendwie zitiert. Also auch das ist wahrscheinlich ist so ein Phänomen, das findet man sich immer nochmal wieder. Spannend finde ich, dieses Einladen zum Mitsingen bei diesen Tizé-Gesängen geht ja so weit, dass, weil die harmonischen Strukturen so vorhersehbar sind, ja auch Mehrstimmigkeit, wenn man ein bisschen drin ist, irgendwie im mehrstimmigen Singen, auch sehr leicht möglich ist. Ne? Also man muss ja den Satz eines Tizé-Stücks im Grunde gar nicht kennen, um die Bassstimme mitsingen zu können, weil irgendwie klar ist, wie sie geht. Oder man singt eine andere dazu, die auch dazu passt, weil man weiß, wie die Akkorde sein werden. Also auch das, sie lädt auch ein, in diesem Kollektivmodell zu singen, Individualität irgendwie auszuleben, indem man sich in die Mehrstimmigkeit reingibt. Ne? Und das ist eine unmittelbare Abfolge von dieser einfachen harmonischen Strukturiertheit in dieser Musik.
Ja, das ist einfach auch konsequent. Ne? Also die Melodien und die Textstruktur ist so einfach und so schnell nachvollziehbar und das widerspiegelt sich auch in den Sätzen.
Ja.
Und die Sätze, die kommen einfach ohne jegliche künstlerische Ambitionen aus, wenn man so will, funktionieren aber. Also sind in der Funktionalität ausgelegt und das macht das Besondere. Also ich meine das wirklich sehr positiv. Mhm. Man könnte jetzt einen Tizé-Satz natürlich umschreiben und da ganz viele interessante Sounds und Akkorde reinbringen, aber nein, das ist nicht...
Ist doch nicht mehr der Sinn der Sache, ne?
Wird nicht gebraucht, wird nicht gewollt, ist nicht mehr Sinn der Sache, genau. Schnelle, einfache Nachvollziehbarkeit.
Insofern ein spannendes Phänomen, das irgendwie am Rande eben dann doch vielleicht ganz viel mit Pop zu tun hat, indem es ein Gegenpol ist vielleicht, aber vielleicht auch gar nicht ein Gegenpol, sondern eine Konsequenz draus auch irgendwie. Das ist sowas eben auch geben muss. Ne? Wenn die Welt grooviger wird, dann braucht es auch das Ungroovige vielleicht als Zwischenpunkt dazwischen, damit ein stimmiges Gesamtkonzept entstehen kann.
Mhm. Tizé ist sicherlich eine sehr, sehr bekannte und sehr wichtige Kommunität, mit ganz vielen Liedern, was wir schon gerade besprochen haben. Aber es gibt auch noch weitere Kommunitäten, die auch, finde ich, sehr interessante Sachen machen. Zum Beispiel diese Iona-Kommunität in Schottland auf einer kleinen schottischen Insel. Und auch da kommen eine ganze Menge interessanter Lieder her, die eigentlich eine ähnliche Struktur aufweisen, nämlich auch eine einfache Nachvollziehbarkeit. In dem Falle weniger Latein, sondern Englisch. John L. Bell ist da derjenige, der diese Hymnen in der Regel schreibt. Und die haben mittlerweile auch einen großen Erfolg auch in Deutschland und in anderen Ländern erhalten. Und da gibt es zum Beispiel einen Song, der heißt Take or Take Me As I Am. Und vielleicht nehmen wir uns hier am Schluss nochmal die Zeit, da mal ein bisschen reinzuhören in einen Iona-Song, Take or Take Me As I Am. Und diese Aufnahme ist von Jerry Weed zu hören auf der CD My Life is in Your Hands. Ja, und das wird sicherlich in diesem Lied und auch in vielen anderen Liedern aus der Iona-Kommunität deutlich. Es geht um eine Gebetshaltung. Es geht bei dieser Kommunität auch viel um das Thema Bewahrung der Schöpfung, um Verantwortung im Umgang mit der Erde, und es geht um Gerechtigkeit und Frieden. Und das wird auch in diesen Liedern, in diesen Gebetsliedern zum Ausdruck gebracht.
Ja, und spannend finde ich bei beiden jetzt, ne, bei Iona und auch bei Tizé, dass es eben nicht selbstzweckhafte Musik ist. Und auch Musik ist, die ganz so schlicht daherkommt, auch mit schlichten Texten eigentlich, die gar nicht die ganz großen Worte braucht, wie das manche andere Strömung ja im geistlichen Singen momentan hat, sondern es ist sehr für sich bezogen, und aber es bleibt nicht bei sich stehen, sondern man singt es, damit man dann irgendwie aktiv werden kann. So, ne? Das ja. ist also nicht, das Singen ist nicht Selbstzweck und die Musik ist nicht Selbstzweck, sondern man singt es, um in eine Haltung kommen zu können, um etwas tun zu können, um irgendwas ändern zu können. Und das ist eine große Stärke, finde ich, die auch nochmal zeigt, etwas pathetisch gesagt, welche Kraft Musik so haben kann für Menschen. Ne? Und das ist ja durch die Kirchenmusikgeschichte insgesamt in ganz vielen Jahrhunderten so gewesen.
Genau. Stärkung durch Singen, durch das gemeinsame Singen.
Ja, soweit vielleicht, ne? Haben wir einen kleinen Ritt gemacht durch ein spannendes Phänomen.
Interessantes Thema. Auf jeden Fall, das sind Lieder, die weiterhin auch wirklich eine große Bedeutung haben werden. Und diese Art des Singens wird weiterhin auch eine große Bedeutung haben in der christlichen Gemeinschaft.
Ich glaube auch, und es lohnt sich, vielleicht auch nochmal intensiver im eigenen Tun darüber nachzudenken, nochmal Gottesdienste zu gestalten, wo mehr Tizé vorkommt und wo das Prinzip Tizé nochmal stärker drin ist als nur, in Anführungszeichen, ein Tizé-Kyrie zwischen die Fürbitten zu packen. Was auch schön ist, aber was natürlich irgendwie noch eine sehr rudimentäre Nutzung dieser Musik eigentlich nur ist und viel Potenzial auf der Strecke liegen lässt.
Das ist richtig, ja. Ja, Stefan, vielen Dank. Das war unsere Folge zu Tizé und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Tschüss.
Tschüss.